Tribünengeflüster.
Endlich ist es soweit. Die Europameisterschaft 2024 startet. Los geht's mit dem Spiel zwischen Deutschland und Schottland. Und wir fragen uns, erleben wir ein Sommermärchen 2.0? Welche Bedeutung hat so ein Turnier eigentlich in Zeiten von Krieg? Und natürlich fragen wir uns auch, wer ist unser Top-Favorit? Sind es vielleicht sogar Gastgeber, die Deutschen? Die grosse Diskussion jetzt in der ersten EM-Spezialfolge vom Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei unserer ersten EM-Spezialfolge vom Tribünengeflüster von der CH Media Zeitung. Während der EM in Deutschland möchten wir euch draussen etwas Besonderes gönnen. Und zwar bringen wir jeden Tag eine neue Podcast-Folge raus, immer zu dem Thema, das am meisten bewegt. Immer am Morgen um 5 Uhr habt ihr die Folge frisch bei euch im Podcast-App von eurer Wahl. Dazu könnt ihr am besten den Podcast kurz abonnieren. Ich bin der Raphael Gutzwil und ich freue mich sehr, wieder zwei grossartige Gäste können zu begrüssen. Heute sind das der François Schmid-Bechtel und zugeschaltet direkt aus München, Tätin Wuyama. Salut zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Es geht also los mit der EM in Deutschland. Heute ist das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Etienne, du bist für uns in München. Wie ist die Stimmung schon?
Ja, sie ist super. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich bekomme viel mehr mit von den Schotten. Sie sind zahlreich angereist, seit Wochenbeginn schon da in München und es wird mit jedem Tag mehr. Vorher bin ich gerade am Marienplatz gewesen, über Mittag, und da wird schon gesungen und getrunken und gefestet und Dudelsack gespielt. Also kann einem als Fußballfan nur das Herz aufgehen.
Wir können, glaube ich, gerade ein bisschen auch die Leute draußen mitnehmen und die Stimmung weitergeben. Du hast uns nämlich eine Tonaufnahme geschickt und dann hören wir noch kurz rein. Also die Schotten sind definitiv schon feststimmig, Frosso, bist du es auch?
Nein. Ist vielleicht der Grund, dass ich hier im Radiostudio bin und nicht in München, zumindest unter den Schotten. Ja, dem ist noch nicht so ganz super nah.
Aber trotzdem, jetzt geht es los.
Natürlich,
jetzt ist es so
natürlich. Aber es geht für mich dann los, wenn der Schiedsrichter das erste Pfeil abpfiffen hat.
Das ist ja natürlich ein Unterschied, wenn man da vor Ort ist. Ich muss sagen, auf der Reise dahin ist es mir noch ähnlich gegangen wie im François. Aber jetzt, wenn man die Fußballfans sieht und hört, dann kommt das Kribbeln irgendwie auf und es kommt näher, das grosse Ereignis, und man spürt den Fußball schon ein bisschen mehr.
Ich meine, was kann es Geileres geben als eine Europameisterschaft in Deutschland? Mögen Sie uns noch gut erinnern an 2006, Sommermärli. Viele schwärmen bis heute von der besten Weltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Erleben wir jetzt auch die besten Euro, die es je gegeben hat?
Wer weiss, ich mag mich auch erinnern an 2006. Es sind viele Schweizer in Deutschland gewesen. Ich bin damals noch nicht Journalist, auch an einem Match gewesen, Schweiz gegen Togo, und das Erlebnis mit ganz vielen anderen Schweizern, es sind glaube ich etwa zwischen 50 und 70'000 Schweizer in Dortmund gewesen. Das ist unvergesslich gewesen. Und ich erhoffe mir schon, dass wieder eine ähnliche Stimmung aufkommt, nicht nur daheim, sondern wirklich auch vor Ort. Wenn ich jetzt da die Schotten sehe, dann hoffe ich, dass die Schweizer nicht ganz grob drunter kommen, im Sinne von in Unterzahl sind in Köln am Mittwoch, wenn es dann zum Direktduell mit den Schotten kommt. Aber ja, die Stimmung, die grandiose von 06, die erhoffe ich mir irgendwo durch auch bei dieser EM wieder.
Frosso, wie siehst du?
Man kann nicht copy-pasten, auch ein Fußballturnier nicht. Und es wäre ein grosser Fehler, wenn man das würde machen, auch wenn man die Erwartung hat, dass 2024 genau wieder gleich muss sein wie 2006. Eine kleine Anekdote: 2006 ist der Turnierdirektor, der Franz Beckenbauer, mit dem Helikopter von einem Spielort zum nächsten geflogen. Er hat jedes Spiel, glaube ich, geschaut. Heute reist der Turnierdirektor Philipp Lahm mit der Bahn von einem Ort zum anderen. Es haben uns auch ganz andere Sachen bewegt, 2006. Und 2006 war für Deutschland so wie ein Startschuss gewesen, auch ein Abenteuer. Man hat ja gar nicht, auch in Deutschland gar nicht so recht gewusst, was kommt jetzt auf uns zu. Man hat ein super Motto gehabt, Die Welt zu Gast bei Freunden. Das ist sensationell und man hat das auch eingehalten. Aber jetzt ist natürlich eine Erwartungshaltung da, hey, wir wollen es wieder gleich machen oder ähnlich machen wie 2006. Und das ist schon mal falsch, die Erwartungshaltung. Es wird vielleicht eine sensationelle EM und von wegen die beste EM. Nach jedem Turnier sagt immer irgendjemand, ganz hoch oben bei der UEFA oder bei der FIFA, wenn es die WM ist, das ist das beste Turnier gewesen, ever. Und dann geht es 2 Jahre und dann kommt schon wieder das nächste beste Turnier.
Du hast die Umwelt erwähnt, François. Das ist, ja, hat man noch sorglos im Zeug rumfliegen, kommt einem vor im 06. Das wäre jetzt auf keiner Art und Weise mehr möglich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in einer Zeit wieder sind, wo mehr Terrorgefahr herrscht, mehr Furcht vor Attentat rum ist. Gerade auch in Deutschland, in Mannheim wieder ein Fall gegeben. Es ist nicht lange her. Ja, und das muss man irgendwie auch alles einberechnen. Die Sicherheitskontrollen vor Ort werden massiv sein, viel grösser, zu Recht auch. Und ja, richtig, kein Copy-Paste. Es hat jedes Turnier seine eigene DNA. Das heisst nicht, dass es schlecht muss werden, aber die Vorzeichen sind, glaube ich, auch im Land selber, in Deutschland, jetzt nicht so, dass einfach die grossen Jubilarien schon ausgebrochen sind oder werden ausbrechen. Es muss etwas entstehen während diesen 4 Wochen.
Nein, es wird anders sein. Hoffentlich wird es anders sein als 2006. Nicht, weil das ein schlechtes Turnier war, es war grossartig. Aber 2006 hat es erst mal Public Viewing gegeben. 2006 hat es noch keine Social Media gegeben. 2006 hast du noch dürfen rauchen im Zug. Weiss ich. Also, das ist eigentlich nur 18 Jahre zurück, aber eigentlich wahnsinnig weit zurück.
Das ist wirklich völlig eine andere Zeit. Welche Bedeutung hat eigentlich so ein Turnier, Europameisterschaft, in einer Zeit, wo Europa irgendwie ein bisschen bedroht wirkt? Es hat Krieg in unmittelbarer Nähe. Das ist auch ein grosser Unterschied zu 2006.
Ja, es ist jetzt sicher, ich bin ja 2006 als Journalist dort vor Ort gewesen. Ich habe mir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht, ist jetzt das sicher? Gibt es Terrorwarnungen? Es hat auch keine grosse Sicherheitskontrolle gegeben bei den Stadien. Ja, man hätte da recht sorglos können umeinander reisen. Jetzt hört man, dass die deutsche Politik da besorgt ist um die Sicherheit. Ja, da würde es mich jetzt mal wundern, von dir, Eti, zu hören, ob du jetzt da mit einer gewissen Sorge hingefahren bist oder nicht. Außer sorglos wie ich damals 2006.
Nein, so sorglos nicht, aber auch nicht mit zu vielen Sorgen, sonst kommt es nicht gut. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich glaube, mir und meinem Arbeiten würde das nicht viel bringen. Im Gegenteil, wenn ich voller Sorgen würde ins Bett und am Morgen aufstehen und daran denken, hoffentlich passiert mir nichts. Ich habe jetzt natürlich, das Turnier hat noch nicht gestartet. Man sieht die ein oder andere Polizeipräsenz, U-Bahn-Wachen hat es unterwegs. Aber mehr ist noch nicht. Ich gehe davon aus, das wird rund ums Spiel dann morgen, am Freitagabend noch mal grösser sein. Ja, was mir auffällt, ist selbstverständlich das Umfeld, wo mich konfrontiert mit Fragen, ja, aber wie ist es dann sicher? Oder Sachen zuspielt, weiterleitet, Artikel über Terrorgefahr etc. Und das lässt dann einem ein paar Momente nachdenklich stimmen und dann ja, muss man es abschalten und weiter geht's.
Jetzt wollen wir natürlich unbedingt aufs Sportliche schauen. Eben mit Deutschland gegen Schottland geht es los. Etienne, was kann man eigentlich von diesem Gastgeber Deutschland erwarten?
Ich glaube, es wird morgen noch nicht das beste Spiel vom Turnier. Es ist ja selten so, dass ein Eröffnungsspiel super wird. Aber es ist für Deutschland gerade das Spiel von einer enormen Bedeutung. Dreimal hintereinander hat jetzt Deutschland das erste Spiel von einem grossen Turnier verloren. WM 18, EM 21 und WM 22. Das muss anders werden, sonst ist dann nichts mit Euphorie und ich bin schon noch gespannt. In Deutschland, wenn man das letzte Jahr ein bisschen anschaut, im grossen Bild, dann sind wir von der Gefühlslage her ganz weit auseinander gewesen. Ende vom 23. hat man das Gefühl gehabt, man müsse die Mannschaft zurückziehen nach Niederlagen gegen Türkei, Österreich. Der Julian Nagelsmann war erst gerade neu gewesen. Der Hansi Flick musste gehen als Trainer. Und dann nur wenige Monate später, im März, nach der Testspielsieg gegen Frankreich und Holland, hat man das Gefühl gehabt, Deutschland ist mit einer Hand schon am EM. Pokalsland ist parat für die Gross 4. Das ist auch eine Gefahr. Es kann eine Gefahr sein, wenn jetzt Schottland, das wird, ich erwarte sie als unangenehmer Gegner. Und wenn sich da die Deutschen tatsächlich würden schwer tun, dann wäre das eine Riesenenttäuschung zur Folge. Also ich erwarte, um auf deine Frage zurückzukommen, ein zähes Spiel, wo sich die Deutschen werden mehr schwer tun, als sie sich das gewünscht hätten.
Frau Sommer, wie wichtig ist es eigentlich, dass bei so einem Turnier der Gastgeber gut ist? Weil jetzt eben vorhin haben wir den Vergleich mit dem Sommermärchen 2006, hat ja auch davon gelebt, dass die Deutschen erstaunlicherweise recht gut waren, obwohl man das eigentlich anfangs Turnier gar nicht erwartet hat.
Ich glaube, da hat doch ein Einfluss, sagen wir jetzt mal so. Ich kann ja nicht sagen, bei der letzten WM, dass der Gastgeber Katar jetzt wahnsinnig gut war. Es hat uns wegen dem gleich interessiert und wir haben gleich geschaut und wir haben mitgefiebert. Und trotz allem hat man im Nachhinein gleich gesagt, ja, es hat auch sehr viel Gutes gehabt, die WM. Und wenn du so im Finale erlebst wie an dieser WM, dann denkst du gar nicht mehr gross während dem Spiel darüber nach, ist jetzt das Spiel in Katar und was hat jetzt Katar überhaupt gemacht an dieser WM? Also da ist der Gastgeber völlig egal gewesen. Jetzt natürlich, dass wir Nachbarn sind und so nah an Deutschland sind, auch verbunden sind, ein Stück weit mit Deutschland, glaube ich, ist es auch für uns in der Schweiz nicht ganz unerheblich, ob jetzt Deutschland weit kommt oder nicht. Sei es aus Freude oder aus Schadenfreude oder wie auch immer, aber das bewegt einfach, das bewegt uns sicher sehr viel mehr als jetzt, was macht Katar an der WM in Katar.
Also etwas ist sicher, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ich bin auch in Katar an diesem Eröffnungsspiel gewesen, Katar-Ecuador. Und ich bin sicher, dass die deutschen Fans morgen nicht schon 20 Minuten vor Schluss davonlaufen aus dem Stadion. Das sind ja skurrile Bilder gewesen. Die Katari, wo irgendwann dann was gemerkt haben, ihre Mannschaft ist nichts genug gehabt haben und da Tribünen schon sehr, sehr früh sehr leer gewesen sind. Ja, das wird nicht passieren.
Etti, warte ab, wenn Schottland 3-0 führt, 20 Minuten vor Schluss.
Ich würde behaupten, auch dann gibt es nicht nochmal solche Bilder, aber ja, schauen wir, ob eines Besseren belehrt wird.
Jetzt müssen wir natürlich noch die obligate Frage stellen. Grundsätzlich, wenn wir über das Turnier reden, wer gewinnt das Turnier?
Deutschland.
Deutschland, sagst du?
Ja. Frankreich.
Ich schließe mich natürlich am Etienne an, aber ich muss auch sagen, ich bin dort immer, ich sage immer Frankreich.
Und ja, das ist 0815, finde ich. Mittlerweile ist Frankreich ein bisschen 0815. Ich muss sagen, die haben ja eigentlich von der Qualität der Spieler haben sie wahrscheinlich die absolut beste Mannschaft am Turnier. Aber ich traue den Deutschen extrem viel zu. Ich hätte auch den Plausch.
Ja, ist vielleicht so, dass Frankreich 0815 ist. Ist wirklich mit der Schwarmintelligenz. Ist nicht immer cool, der zu folgen, aber es ist auch nicht immer so, dass der Schwarm falsch liegt. ich glaube, Frankreich hat eine so breite und so gute Mannschaft, dass sie für mich Favoriten sind. Und sie haben sich richtig zu einer Turniermannschaft entwickelt. Wenn man jetzt mal das Penalty-Out und ihre Arroganzvorstellung gegen die Schweiz ausklammern an der letzten EM, ja, das ist ein Weltmeister und WM-Finalist am Werk, wo ich einfach weiterhin oder erneut etwas Grosses zutraue.
Wer wird für euch so ein bisschen die Überraschung, wo man jetzt Also eben, dass Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, dass das so ein bisschen die grossen Namen sind, wissen wir langsam. England sicher auch zu nennen, vor allem mit dem Kader, was sie jetzt im Moment haben. Aber was ist so ein bisschen das Team, wo ihr sagt, hey, auf das freue ich mich, weil ich eben auch gespannt bin, weil es vielleicht ein Land ist, das man jetzt nicht immer kennt. Also ich kann zwischen mal vorlegen, dann könnt ihr noch kurz überlegen, weil mein Team, wo ich am gespanntesten drauf bin, ist Georgien. Weil es einfach ein kleiner Exot ist, auch mit dem Willy Sagnol, einem Trainer, den man noch kennt. Gut, ich bin da wieder bei den Franzosen natürlich in dem. Und es ist aber ein Team, das man abgesehen vom Kvaratskhelia von Napoli kennt man eigentlich fast keinen von denen. Darum bin ich extrem gespannt, ob die überhaupt mithalten können. Ich weiss nicht, was habt ihr für Team, das ihr das ein bisschen anschaut?
Ja, ich teile deine Neugier wegen der Georgier. Da bin ich ja sehr neugierig. Ich glaube aber nicht, dass sie die Überraschung vom Turnier werden. Für das glaube ich lange zu ihnen nicht. Die Überraschung vom Turnier wird vielleicht dann eher eine Mannschaft aus der zweiten und nicht aus der dritten Reihe. Und das kann die Schweiz sein, das kann Österreich sein, wobei Österreich eine extrem schwierige Gruppe hat. Ich denke dann eher an so ein Team, wegen Überraschung.
Für mich könnte es die Ukraine sein. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele starke Gruppen, wo ich jetzt irgendwie das Feld ein bisschen, oder für eine Mannschaft, dann eine kleinere Mannschaft, sehe ich es dann schwierig, zum vorne reinkommen. Bei der Ukraine, die treffen auf Belgien, Rumänien und Slowakei. Ihnen traue ich das zu. Vielleicht ja, kämpft es am Schluss gegen Belgien sogar noch um den Gruppensieg und dann wer weiß, was passiert. Österreich, habe ich das Gefühl, von denen redet jetzt alle und wird am Schluss zur grossen Turnierenttäuschung, wo ratzfatz wieder daheim ist. Kann mich täuschen, aber ich glaube, die ja, Frankreich, Holland und auch Polen, die sind einfach zu stark. Ukraine bin ich gespannt. Ich glaube immer noch, ja, es ist belastend, was der Krieg zuhause auslöst, kann aber auch irgendwie etwas auslösen und auf einmal kommen die in einen Flow rein. Das traue ich ihnen zu.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Freude auf das Turnier ist jetzt auch in dieser Podcast-Folge nochmal deutlich gestiegen. Vielen Dank, Etienne. Vielen Dank, François.
Danke dir.
Sehr gern geschehen.
Und damit wären wir schon am Ende dieser ersten EM-Spezialfolge. Wenn euch das Treibenden-Gefühlste gefallen hat, freuen wir uns über gute Bewertungen. Am liebsten natürlich gerade 5 Sternchen. Die nächste Folge kommt dann wieder morgen. Dann schauen wir auf den ersten Schweizer Auftritt gegen Ungarn. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Tschüss zusammen.
Treibenden-Gefühlste.